ersten Weg hat der Peter Schulte, ist im Horst bei Gütersloh, dann Hörstel, finde ich auch ganz toll von Uni, dass er den Dieter Otto abgeholt hat und auch wieder zurückbringt, eben Büren. Alle herzlich willkommen natürlich. Und warum seid ihr gekommen? Warum seid ihr gekommen? Warum bin ich gekommen? In erster Linie ist es das so, wenn man zusammenkommt, Gemeinschaft zu haben. Geschenkt zu werden, aber auch die Gemeinschaft der Geschwister, Freundlichkeit der Worte, vielleicht auch mal zurechtweisen, was es mit dem Jungs zu tun hat. Gott ist da.
Das hat eine ganze Menge damit zu tun.
Was wir wissen, er versorgt uns. Er hat immer einen guten Plan mit uns. Es liegt nur daran, wie stellen wir uns diesen Plan, den er für uns bereitet. Und wenn ich hier vorne stehe, rede ich erstmal und predige für mich selbst. Denn den Text, den ich geschenkt bekommen habe, oder beziehungsweise auch ausgewählt habe, unter dem Motto, wie sollen wir Christen in dieser turbulenten Zeit leben? Und wenn ich da den Text aus Römer 12, Vers 9 lese, dann sage ich, wow, ganz versagt, versagt, versagt. Kommt dann sofort die Stimme wieder. Und dann kommt diese liebevolle, säuselnde Stimme und sagt, Herr Jesus, ich habe dich teuer erkauft. Egal, wie oft du versagst, ich habe deine Sünden ans Kreuz getragen. Du bist mein, meine Hände gezeigt. Keiner kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bete, danke Herr, dass du uns lieb hast. Danke, dass du jeden Einzelnen hier kennst und weißt, dass du in seinem Innersten woran ich gerade denke. Aber du kannst Konzentration schenken für dein Wort, das wir hören, Herr, lass es einfach auf fruchtbaren Boden fallen, Herr, auf Herzensboden, der heil gemacht wird, Herr, auf Herzensboden, der neuen Mut herausbringt und auch auf Herzensboden, Herr, der deine Liebe weitergeht. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, Text aus Römer 12, ab Vers 9 und wir können auch eigentlich den ganzen Text irgendwie, oder zumindest ich hier, euch nahelegen und ein bisschen so auseinanderbrösen, sondern ich habe dann angesichts des heutigen Abends, da wir ja noch hinterher zusammenkommen, vielleicht in einem zweiten Vortrag dann nochmal hier vorne mit euch mitzuteilen. Also, wir fangen einfach an von dem Vers 9 bis 12, 12 meine ich, ja. Schauen wir mal.
Das Liebe
sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan und übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer und lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung und seid geduldig in der Bedrängnis. Beharrlich in der Liebe. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen und gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes und steht nicht um hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Bösen mit Bösen. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutem bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Übt nicht Selbstvergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Und tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf seinem Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Ja, betrachten wir einmal diese Verse 9 bis einschließlich 12 und schauen mal, was und dessen einzelne Bedeutung.
21.
Die uns hier Paulus aufführt. Da geht es im ersten um Heuchelei. Heuchelei. ist uns immer allen hier auch noch ein Begriff. Und Heuchelei ist zum Beispiel nach dem Mund des anderen zu reden, um sich dann einen Vorteil darüber zu verschaffen. Aber im Herzen denkt man ganz anders über ihn. Geheuchelt ist auch dieses, wenn der andere dir eine Situation erzählt und wie er mit dieser umgegangen ist. Und man bejaht sein Tun und gibt Verständnis vor. Aber im Inneren stimmt das nicht mit ihm überein. Da denkt man ganz anders und überlegt, ich hätte mich anders gehandelt, vielleicht liebevoller, auch vielleicht bestimmter. Aber um sich dann nur vielleicht einen Vorteil daraus zu erzielen, bejaht man das, was er gemacht hat. Zweitens, verabscheut das Böse. Das bedeutet, die Liebe ist ohne Falsch. Sie ist glasklar und ohne Hintergedanken. Sie hat einen tiefen moralischen Abscheu, ja, sie hat ein Ekel und Ablehnung gegenüber allem, was als grundlegend schlecht, gemein, niederträchtig, schändlich oder moralisch und als verwerflich angesehen wird. Es geht darum, sich entschieden gegen das Übel zu wenden, es zu hassen und sich vom Guten leiten zu lassen. Die Liebe besitzt die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und sich aktiv gegen Ungerechtigkeit, Grausamkeit oder Unehrlichkeit zu entscheiden. Es geht nicht nur darum, Schlechtes zu vermeiden, sondern eine starke emotionale und ethische Abneigung dagegen zu empfinden. Drittens, so haltet fest am Guten. Am Guten festzuhalten bedeutet, an positiven Werten, an Tugenden und auf dessen Gewohnheiten zu beharren, sie nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig wird. Standhaft bei dem zu bleiben, was als richtig und wertvoll empfunden wird, anstatt sie loszulassen oder sie verbiegen zu lassen. Es drückt Entschlossenheit, Treue und Beständigkeit aus. Im 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers 12, da steht, prüfe alles und behalte das Gute. Auch im 1. Korinther, im 1. Kapitel 8, steht, Gott gibt die Kraft, bis das Ziel erreicht ist. Auch im Philipper sagt uns, Gott vollendet das gute Werk, das er uns begonnen hat. Es gilt, mit diesen wichtigen Orientierungspunkten zu prüfen, Gutes zu bewahren und Gottes Treue im Glauben zu vertrauen. Viertens, seid einander brüderliche Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Das bedeutet, unter Christen ist die brüderliche, und ich sage das hier persönlich, weil es hier auch Fakt ist, die geschwisterliche Liebe. Das ist der Maßstab des Handelns, ihnen so gut zu begegnen. Ohne Liebe zählt unser Tun nichts. Dort, wo Menschen einander lieben, dort haben sie Achtung voreinander. Den anderen zu achten heißt, ihn sehen, ihn beachten, ihn wertschätzen. Und ich denke, das sollten wir uneingeschränkt von jedem Menschen haben, denn alle sind Geschöpfe Gottes. In allem ist Gott gegenwärtig, in jedem einzelnen Menschen. Die Liebe Gottes in uns, sie fühlt mit den anderen und nimmt Anteil an der jeweiligen Situation des anderen. Er freut sich mit denen, die fröhlich und glücklich sind. Sie ist aber auch bedrückt über das Leid und die Trauer des anderen. Sie ist mitfühlend und sollte sich in den anderen hineinversetzen. Fünftens, lasst nicht nach in eurem Eifer. Also, bleibt emsig, brennend im Geist und dienet dem Herrn. Eifer bedeutet nicht nur verbal das zu tun, sondern auch aktiv zu sein. Was zu tun, und das kann und darf auch mit Anstrengung verbunden sein. Sich mit Fleiß und Emsigkeit bemühen, und das kann auch mit großem Zeitaufwand geschehen, dass man sich um eine Sache des anderen auch über einen gewissen Zeitraum bemüht, um ihm beizustehen, zu helfen. Veränderung zu geben ins Positive. Sechstens, lasst euch vom Geist entflammen. Das ist eine Aufforderung, sich vom Heiligen Geist inspirieren zu lassen und das eigene Leben mit Eifer, Begeisterung und Hingabe zu führen. Es geht darum, sich von der Kraft Gottes durchdringen zu lassen, um ein tiefes Gefühl der innigsten Beziehung zu Gott und ein erneutes Zielbewusstsein für den Glauben zu entwickeln. Den Glauben mit göttlicher Hilfe zu entwickeln, dazu verspricht uns Jesus im Johannesevangelium 14 und Vers 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und in Römer 8, Vers 16 steht, denn derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist eine Ermutigung, das Feuer des Glaubens in sich wach zu haben und sich immer wieder bewusst auf die Führung durch den Heiligen Geist einzulassen, anstatt sich von der Welt in dessen Lebensformen und Ansichten einholen zu lassen. Und siebtens, diene dem Herrn. Gott zu dienen bedeutet, dem Beispiel Jesu zu folgen. So wie er in seinem irdischen Leben und Wirken anderen diente. Es geht darum, den eigenen Leib und den Alltag Gott zur Verfügung zu stellen. Durch diesen Dienst können wir unsere Liebe zu Gott, zu seiner Schöpfung und zueinander wahrhaftig zum Ausdruck bringen. Die Bibel beschreibt das detailliert zum Beispiel in Matthäus 25, ab Vers 34 bis 40, was es bedeutet, in Jesu Namen zu dienen. Da heißt es, und ich lese das mal zum besseren Verständnis ab Vers 31, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit allen Engeln, dann wird er in den königlichen Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Und dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommet her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Und hier ist der entscheidende Satz. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt auch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden die Gerechten fragen, wann ist das alles geschehen, Herr? Wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und zu trinken? Wann haben wir dich als Fremden bei uns auch gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis besucht? Darauf der König antwortet, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Das heißt, Jesus nachzueifern, sei das unser allererstes Ziel. Achtens, freut euch in der Hoffnung. Wir Christen haben diese wunderbare Hoffnung, dass das ewige Leben im Himmel. Denn in Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Teil dieser Hoffnung ist es, zu erleben, wie Gottes Königreich aussieht. Und das hat uns Johannes in der Offenbarung wunderbar aufgezeigt. Kapitel 21, den ersten und zweiten Vers. Denn da heißt es, und dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Daher können alle Gotteskinder sich auch in Schwierigkeiten ihre Freude bewahren, weil sie sich ihrer Hoffnung sicher sind und wissen, dass ihr Ausharren belohnt wird. Wunderbar. Also, ich bin herzlich gespannt. Wohnung haben wir, wir dürfen mit Jesus an einem Tisch sitzen, mit ihm Wein trinken und mit allen anderen Lieben einfach ihn anzubeten, Lob zu singen. Das ist schön. Das wird eine großartige Sache sein. Kaum mit Worten zu beschreiben. Zum Neuen möchte ich sagen, seid geduldig in der Bedrängnis. Denn das griechische Wort bedeutet standhaft bleiben, durchhalten, ausharren, nicht es ertragen. Es geht darum, Gott auch in Schwierigkeiten treu zu bleiben, was den Glauben stärkt und die Gewissheit der göttlichen Belohnung festigt. Es bedeutet, diese Belohnung umfasst ewiges Leben, Trost, inneren Frieden und man bekommt eine Krone des ewigen Lebens der Gerechtigkeit, der Herrlichkeit Gottes. Diese Belohnung ist außer von Gottes Gnade, die er uns in Jesus Christus bereits zugesichert und geschenkt hat.